Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und heute sage ich explizit Hallo Silke Ohlmeier in Hannover bei der Pudel und der Kern.
Hallo Jan, hallo Albert und hallo an alle Zuhörer.
Genau, hi Albert.
Hallo.
Ja, dann lasst uns mal loslegen. Wir sprechen nämlich heute mit einer Expertin für das Thema Langeweile. Die Silke Ohlmeier, konkret auch Dr. Silke Ohlmeier, hat nämlich eben promoviert über dieses Thema. Und Silke, ich steige mal ein mit der Frage. Ich habe über dich gelesen, dass du eine Ausbildung zur Industriekauffrau nach dem Abitur gemacht hast und da offensichtlich das erste Mal ja tiefgreifend dieses Gefühl verspürt hast, Langeweile bestimmt dein Leben oder zumindest deine Arbeit. Und das hat dich auf diese Forschungsfrage gebracht. Was ist denn überhaupt Langeweile? Wo kommt sie her und wie funktioniert sie? Was ist denn Langeweile?
Ja, also du hast da genau recht. Diese Ausbildung zur Industriekauffrau ist mein autobiografischer Bezug dazu. Und was ich zu diesem Zeitpunkt sehr spannend fand, damals schon darüber nachzudenken, ist, dass für mich selbst Langeweile ein sehr unangenehmes Gefühl war. Mir ging es nicht gut. Und du hast das schon fast richtig gesagt. Langeweile beeinflusst dann auch das ganze Leben, ne? Also man kann ja Arbeit und Leben nicht so eins zu eins trennen. Und obwohl ich das aber sehr unangenehm fand, haben mir ganz viele auch gesagt, ach ja, ich wünschte, ich hätte mal Langeweile, das nicht ernst genommen, sei doch froh, dass du nichts zu tun hast. Und so einfach ist es eben nicht. Und inzwischen weiß ich viel mehr über Langeweile und weiß, dass Langeweile per Definition ein unangenehmes Gefühl ist, ne? Also Langeweile ist nicht einfach nichts zu tun haben, sondern der führende Langeweileforscher John Eastwood definiert das als das unangenehme Gefühl einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Das ist komplex und sperrig, aber ich finde es eben sehr wichtig, da zu verstehen, wirklich per Definition unangenehm. Damit unterscheidet es sich auch von Entspannung, was per Definition ein angenehmes Gefühl ist. Befriedigend bedeutet, dass man gerade nicht im Einklang mit Interessen und Fähigkeiten und Sinnvorstellungen ist. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, dass Langeweile auch nicht einfach Faulheit ist, sondern dass in der Langeweile selbst schon dieser Wunsch steckt, eigentlich etwas Befriedigendes, etwas Interessantes, etwas im Einklang mit den Fähigkeiten machen zu wollen.
Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich fand ja diesen Begriff Langeweile oder dieses Phänomen der Langeweile eben auch spannend im Sinne eines, was brauche ich denn für ein gelingendes Leben oder dafür, dass ich mich wohlfühle? Und da hatte ich jetzt den Eindruck, dass Langeweile schon auch manchmal dazugehört. Also dass man, ich erinnere mich oder ich assoziiere da so die früher in meiner Kindheit die Sonntage, wo nichts Gescheites im Fernsehen kam, wo ich mit meinen Eltern spazieren gehen musste. Die Freunde durften auch nicht raus. Das war so die Langeweile, wo man so in seinem Zimmer saß und ich wusste so recht, was mit sich anzufangen. Und zumindest jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl und hat einen dann ja auch so in manchmal auch in die Kreativität gebracht. Man hat dann eben angefangen, was zu malen oder zu schreiben oder so. Und deswegen hat ja die Langeweile, so kommt es mir vor, gerade als Begriff wieder so eine gewisse Konjunktur, weil man jetzt das Gefühl hat, durch Handys und sonstige digitale Zerstreuung hat man dieses Gefühl immer weniger, weil man sofort immer reflexartig zum Handy greift und dadurch jede Langeweile ausgesperrt wird aus dem Leben. Habe ich da ein zu positives Verständnis von Langeweile?
Ich finde ja. also natürlich, da ist es, finde ich, auch nochmal wichtig zu unterscheiden, das macht man in der Forschung auch oft, dass es die situative Langeweile gibt und die chronische Langeweile, also situative Langeweile, das ist was, das gehört zum Leben dazu, das können wir nie vermeiden, das ist das, was sonntagnachmittags passiert, das ist das, was passiert, wenn wir im Wartezimmer sitzen oder auf dem Bus. Und wir können natürlich nicht jeden Tag nur interessante Sachen machen. Und in dem Sinne ist es eben wichtig zu verstehen, es ist nicht möglich, ein Leben zu führen, in dem es Langeweile gar nicht gibt. Und trotzdem finde ich, dass dieses oh, Langeweile ist so gut und Langeweile macht uns kreativ. Und ich wünschte, ich hätte mal Langeweile, dass das eine sehr privilegierte Position ist und ein sehr privilegierter Blick auf Langeweile. Also weil die Forschung wirklich auch zeigt, dass chronische Langeweile, also chronische Langeweile bedeutet, dass man sich in ganzen Lebensbereichen langweilt. Also wenn ich mich jeden Tag als Auszubildende langweile, 3 Jahre lang von 7.15 Uhr mit der Stechuhr bis 15.30 Uhr, dann wirkt sich das wirklich erheblich negativ auf mein psychisches und physisches Wohlbefinden aus. Oder wenn ich mich in meiner Partnerschaft dauerhaft langweile oder in der Elternschaft oder diese großen Bereiche des Lebens. Schule, finde ich, ist auch oft problematisch, weil das ein Ort ist, in dem sich viele Menschen chronisch langweilen. Und es geht da eben auch nicht um die Langeweile, die Menschen am Fließband vielleicht erfahren oder in Situationen, in denen es ihnen nicht gut geht, sondern es ist eigentlich dieses, ich habe gar keine Langeweile und ich wünschte, sie wäre da. Aber eigentlich sage ich damit ja, oh, ich bin super beschäftigt, ich habe gar keine Langeweile und erfülle damit dieses Ideal der Beschäftigung. Verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich finde das ja auch komplett nachvollziehbar. Ich finde es ja auch gut. Philosophie heißt ja differenzieren. Ich finde, man muss eben genau diese Gefühle dann auch in dem Zusammenhang differenzieren. Ist jetzt die Frage, ist es dann gleich gute oder schlechte Langeweile? Aber es ist auf jeden Fall eine, wir kommen dann ja noch drauf. Mich würde auch die Sicht vom Albert interessieren. Wenn einem eben der Sinn fehlt im Leben, möglicherweise ist das der Differenzierer oder in der Arbeit oder in dieser Schulsituation. Ich höre von meinen Söhnen auch häufig, oh, es war tödlich langweilig. Der hat es einfach nicht drauf, das irgendwie zu erklären. Dann entsteht dieses unangenehme Gefühl, dieses Sinnlose, was damit schwingt. Was dann eben natürlich auch fürs gelingende Leben schwierig ist, wenn dieser Sinn eben fehlt. Ich möchte noch kurz einordnen, warum du dich so gut auskennst dazu. Also du hast dich als Wissenschaftlerin dann eben im Studium, du bist studierte Soziologin, hast einen Master dazu in Potsdam gemacht und dann dazu eben auch promoviert. Also du hast deine Promotion über dem Thema Langeweile gewidmet. Also insofern kann man auch sagen, durch die Langeweile ist da offensichtlich schon auch was entstanden. Und was ich super spannend fand, und ich finde, das klingt bei dem, wie du es erklären kannst, auch sehr stark durch. Du bezeichnest dich jetzt als Pop-Soziologin. Pop im Sinn von leicht verständliche soziologische Erkenntnisse. Das finde ich schon sehr griffig, aber eben, es kommt auch ganz gut durch, denke ich, dass du jetzt dich da nicht in abstrakten Definitionen oder auf abstrakte Definitionen und möglichst verklausulierte Formulierungen beschränkst, sondern du möchtest Wissenschaft verständlich machen, gibst dieses Wissen, was du dir da erarbeitet hast, einerseits heute auch als Schreibtrainerin weiter und hast selbst eben auch das Buch Langeweile ist politisch, ich glaube 2023 oder ja 23, ne, dazu veröffentlicht. Also insofern, da hat sich jemand ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und Albert, ich würde jetzt mal an dich die Frage stellen, unterscheidest du denn in einer ähnlichen Richtung wie die Silke zum Thema Langeweile aus der Sicht eines Philosophen? Ich finde es ja immer spannend, wenn unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen und was dann da an dieser Schnittstelle entsteht.
Ich kann das durchaus, die Differenzierung, die Silke gemacht hat, nachvollziehen. Bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Es gibt so eine kurzfristige Stimmung der Langeweile, die jeder erlebt, die auch überhaupt gar kein Problem ist und deshalb auch nicht Thema der Philosophie war. Aber es gibt dann eine tiefgreifende existenzielle, würde ich sagen, Silke sagt chronisch dazu, existenzielle Langeweile, die mit Sinnverlust und Bedeutungsverlust zu tun hat. Insbesondere auch, und da stimme ich der Silke vollkommen zu, mit dem Verlust von Selbstwirksamkeitserfahrung, mangels Tätigkeit, mangels Wirken in der Welt. Man sieht da keinen Sinn drin, vielleicht auch. Springt auch das Gefühl der Absurdität, mit dem sich Albert Camus dann beschäftigt hatte. Diese existenzielle Langeweile, die war tatsächlich dann Gegenstand der Philosophie, nicht im Altertum, also obgleich es da auch vorkommt, aber eher so ab Blaise Pascal und dann auch ist sie von großen Philosophen über Nietzsche, Kant bis Heidegger behandelt worden. Ganz spannend und ganz interessant psychologisch, was zu welchen Ergebnissen sie da gekommen sind. Ich würde noch eine andere Differenzierung einführen zwischen man langweilt sich oder eine Sache langweilt ein. Eine Sache langweilt ein, das muss nicht ein existenzielles Problem sein. Also der Film langweilt mich oder die Ausstellung im Museum ist nicht so gut oder beim Job wird es existenzieller, weil der Job doch sehr prägend ist. Aber so Sachen, die man dann auch abstellen kann, dann mache ich sie eben nicht oder mache etwas anderes. Das ist ja kein grundsätzlicher Sinnverlust in der existenziellen Ausrichtung, dass ich so zweifle dann, ja, wozu bin ich überhaupt da und was hat denn überhaupt Bedeutung, was hat denn überhaupt einen Wert? So eine, wie Kant sagen würde, der hat also so auch dann die Langeweile so definiert, als eine Anekelung seiner eigenen Existenz aus der Leerheit des Gemüts. Und zwar die Leerheit an Empfindungen, zu denen man unaufhörlich strebt. Und da kommt dieses Tätigwerden ein. Also da, wenn ich da nichts habe, was ich gerne mache, woran ich Freude habe, das Neurotransmitter ausstößt, das Belohnungszentrum ist ganz, wird überhaupt nicht angesprochen. Und dann empfinde ich auch keine Freude und eine Leere und Nichtigkeit. Da kommen die ganzen Philosophien rein. Erlebnis der Nichtigkeit, des Daseins, der Leere, der Bedeutungslosigkeit. Und das ist dann ein schwerwiegendes Problem. Und ja, damit hat sich die Philosophie, also die neuzeitliche Philosophie, dann auch intensiv beschäftigt.
Für mich klingt da ja auch sehr stark der Begriff Stagnation raus. Also das Gefühl, mein Leben das, was ich tue, das stagniert gerade, weil da zu wenig Neues ist. Wie merken wir denn, Silke, dass da gerade einfach, dass uns langweilig ist und dass sich da was ändern muss?
Also du meinst jetzt so die körperlichen Symptome praktisch so, also woran man das...
Körperlich, aber auch so, was sind denn so Alarmzeichen, wenn ich zu oft denke, interessiert mich eigentlich nicht oder kickt mich jetzt gerade überhaupt nicht? Ist das schon dann ein Signal für strukturelle Langeweile in meinem Leben?
Also diese strukturelle Komponente ist wirklich eben, es sind ganze Lebensbereiche betroffen. Ich finde es aber auch ganz spannend, also weil wir denken häufig, Langeweile ist ein Gefühl, aber wenn man genau hinguckt, dann sind das eigentlich ganz viele unterschiedliche Gefühle. Also es ist einerseits, das haben viele, glaube ich, sehr präsent, dass Langeweile müde macht, passiv, antriebslos, also so das Nervensystem eigentlich so runterbringt, aber im negativen Sinne, also nicht als Entspannung. Und gleichzeitig aber, das wird häufig übersehen, hat Langeweile auch so was Aktivierendes. Also Langeweile gibt einem eigentlich so einen Push. Langeweile ist auch im Grunde genommen Stress. Es ist nicht das Gegenteil von Stress, es ist eine Form von Stress. Hypostress nennt man das auch in der Neuroforschung. Und diese gleichzeitig, also einerseits bin ich so müde und kann mich nicht aufraffen, andererseits zappel ich hier irgendwie rum und will was ändern und will hier raus. Also dieser Wunsch, die Situation zu verlassen, was anderes zu machen, ist groß. Dann ist es häufig verbunden mit einer Art Ohnmachtsgefühl auch. Also ich will diese Situation verlassen, aber ich kann das gerade nicht. Das kann vielleicht sein, weil wir in der Schule sitzen oder auf der Arbeit und dann nicht einfach gehen können. Wir sind ja nicht den ganzen Tag nur selbstbestimmt. Es kann aber auch manchmal sein, so dass zum Beispiel gerade in der Jugend oder auch an diesem Sonntagnachmittag, dass wir gar nicht so genau wissen, kein so gutes Gespür dafür haben, was ist das denn eigentlich, wie wir gerne tätig sein wollen, was uns wirklich interessiert, was in Einklang mit den Sinnvorstellungen steht. Und in der Jugend muss man das häufig auch erst herausfinden. Deshalb haben da auch viele starke Langeweile häufiger. Also man sieht da so eine Kurve. Ja, und dann natürlich das deutsche Wort Langeweile legt es schon nahe. Die Zeit zieht sich, wird lang, 5 Minuten scheinen uns wie eine Stunde und diese Mischung mal ist das eine oder andere stärker ausgeprägt, aber dieses Zusammenspiel zeigt uns eigentlich, wir haben Langeweile. Vielleicht da noch, ohne jetzt hier zu lang Monolog zu sagen, Langeweile ist dann ja, es gibt ja nicht nur Langeweile und keine Langeweile. Ne? Es ist natürlich eine Skala und manchmal bemerken wir das wirklich nicht so gut, dass uns langweilig ist. Ne? Also so diese kurzen Momente der Langeweile und dann direkt Handy raus und wir sind abgelenkt. Und da würde ich sagen, das ist manchmal so eine Mischform. Ne? Also so langweilen wir uns eigentlich noch, wenn wir auf dem Handy rumscrollen oder nicht? Ich würde sagen, ja, das ist dann oft immer noch Langeweile.
Hast du da eine Zahl im Kopf, also eine Prozentzahl, wo du sagen würdest, ab wenn ich 10%, das gefühlte 10% Langeweile am Tag wären aus meiner Sicht jetzt erstmal völlig normal und es kann ja nicht immer nur von einem Event zum nächsten oder von einem Dopaminkick zum nächsten gehen, soll es vielleicht ja eben auch gar nicht. Und es wird dann erst gefährlich, wenn man das Gefühl hat, also sagen wir, sprechen wir von einem konkreten Job, den man hat. Wenn ich mir so vorstelle, so Stromberg-mäßig in der Versicherung, da gehe ich von 60-70% Langeweile aus in der Schadensregulierung A bis Z, dann ist es natürlich schwierig, erst recht, wenn das nicht mein Sinnempfinden noch anspricht. Und andererseits so 10-20% Langeweile in einem Job gehören vielleicht und Routinejobs und Grundlagenarbeit, Kernarbeit gehört da vielleicht überall auch dazu eben. Auch in einem Busunternehmen, wo du ja deine Lehre gemacht hast. Ne?
Ich habe da keine Zahl. Also ich wäre da bei dem, was Albert auch gesagt hat. Ne? Ich finde das ganz gut, diese Differenzierung auch. So diese Frage, kann ich das eigentlich ändern? Kann ich was anderes stattdessen machen? Oder bin ich in dieser Situation? Und dann finde ich auch, also Langeweile ist eben, also es ist eng verknüpft mit unseren Vorstellungen von Sinn. Aber also es gibt eben einerseits diese Definition, Interessenfähigkeiten match zu den Erfordernissen der Situation, also dass etwas nicht zu leicht, nicht zu schwer sein darf. Aber es geht da auch darum, finden wir etwas sinnvoll oder nicht. Und manchmal gibt es aber auch Sachen, die sind sehr langweilig, aber die finden wir auch sehr sinnvoll. Ne? Also ich meine, das kann die Steuererklärung sein, ne? Und wir wissen, es gibt Geld zurück oder wir wissen, wir müssen das machen. Aber ich meine, es gibt auch, ich habe das schon auch erlebt als Mutter im ersten Babyjahr, dass ich das als sehr, ich habe das nicht als sehr langweilig empfunden, da hadere ich schon, weil es so ein Tabu ist. Aber es gab Momente, die fand ich langweilig. Da war ich kognitiv nicht im Einklang mit meinen Fähigkeiten und Interessen. Und trotzdem finde ich es aber wichtig, Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Ne? Und über das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Form von Langeweile. Also ich glaube, ich bleibe da einfach. Man muss so ganz genau hingucken. Und es gibt nicht so diese Pauschalideen von, dann ist Langeweile auf jeden Fall schlecht. Na, und ich meine auch da, auch bei Langeweile und Mutterschaft, na, man kann halt sagen, okay, es ist mir aber trotzdem wichtig und deshalb mache ich das. Man kann aber auch da darüber reden, ob man sich das anders aufteilt, na, also na, oder genau andere Unterstützungsformen reinholt, wenn möglich und so weiter. Na, und da ist dann wieder auch eine Frage der Privilegien und so, ja.
Albert, wie siehst du es denn, diese Schnittstelle zwischen Langeweile und Muße, also wo dieser Übergang vielleicht ja auch stattfindet, dass ich, wenn ich dann mal auf mich zurückgeworfen bin, sagen wir mal, dann in einer Vaterschafts- oder Mutterschaftsphase dazu gezwungen bin, jetzt einfach das mal auszuhalten, Momente der Stille, positiv gesprochen, Momente der Langeweile, negativer ausgedrückt. Siehst du da trotzdem auch eine produktive Kraft darin? Nutzt du die vielleicht als Philosoph auch, wenn du in deiner Berghütte sitzt?
Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Silke gesagt hat, dass natürlich das Gefühl von Erlebnis von Langeweile und trotzdem eine sinnvolle Tätigkeit gleichzeitig zu tun, ja, das denke ich, das gibt es auch. Das hat damit zu tun, dass es unterschiedliche Sinntiefen gibt. Oder wie Silke gesagt hat, da trifft das Interesse auf eine Veranlagung. Und natürlich so ein Kleinkind großzuziehen ist was sehr Schönes, was sehr Erfüllendes. Aber wenn man sehr viele intellektuelle Kapazitäten noch hat, die auch ausgelebt werden müssen, die kommen dann zu kurz. Und das heißt, das Sinnerleben hat eine andere Tiefe, als wenn ich genau das mache, was ich am besten kann, und was ich auch gelernt habe und wo alle meine Neurotransmitter ständig ausgestoßen werden, weil ich mit Begeisterung die Sache tue, das ist natürlich aber ein Unterschied. Also einmal, hat mit unterschiedlichen Sinntiefen zu tun und das erlebt jeder auch in seinem Alltag auch. Also wir haben Jobs, die lieben wir. Ich auch bei meinem Job, Führung einer philosophischen Schule, gibt es manche Dinge. Ah, Steuererklärung hat Silke schon gesagt. Ich habe gemeinnützige Vereine, die muss ich das auch machen. Das ist dann natürlich eine ganz andere Sinnerfüllung, als wenn ich mit meinen Schülern oder Besuchern philosophiere. Ja, das zum einen. Und also es ist ganz interessant. Bei Goethe finden sich zwei Zitate, die gerade diese Ambivalenz von Langeweile auch so aufmachen. Also einmal sagt er, lässt er im Götz, heißt es dann Langeweile, du bist ärger als kaltes Fieber. Also negative Konnotation, wie meistens mit Langeweile verbunden. Aber dann findet sich auch in den venezianischen Epigrammen, findet sich auch Langeweile, du bist die Mutter der Musen. Und da klingt es an. Ja, natürlich, wenn ich auf mich selbst drauf falle, ist es auch eine Chance, mich zu etwas zu entscheiden oder zu entschließen oder Sinn zu stiften. Und das ist ganz interessant bei Heidegger, seine Analyse in Sein und Zeit zu der Begegnung mit dem Nichts. Und wurde so ursprünglich auch schon häufig die Langeweile so definiert. Es kommt von Kierkegaard her, dem dänischen Philosophen. Die Langeweile ist die Macht, die den Menschen vor das Nichts rückt. Also wir hatten ja von Bedeutungsverlust, Sinnverlust gesprochen als existenzielles Gefühl. Das ist es ja das Schlimme daran. Man sieht überhaupt keinen Sinn mehr drin. Man weiß gar nicht mehr. Und Heidegger sagt, ja, in dieser Konfrontation mit dem Nichts da hat die Welt an Bedeutung verloren. Alles hat an Bedeutung verloren. Das ist aber auch die Möglichkeit, dass du dich zu dir selbst entschließt, dass du deine eigene Existenz ergreifst. Wir haben hier den Existenzialismus. Da ist kein Einfluss mehr von außen da. Da kann ich sagen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Finde ich mich? Das muss ich machen. Das ist meine Essenz. Unbeeinflusst von außen. Also es gibt also dieses Nichts, die Erfahrung von Leere, gibt tatsächlich die Möglichkeit, da auch sich zu finden oder etwas zu finden, was man gerne machen möchte, indem man wirklich glücklich wird. Und von daher kann es durchaus Situationen geben, in denen die Langeweile produktiv wird oder mir dabei hilft, zu mir selbst zu kommen. Ich sage in all meinen Büchern immer, wenn du erkenne dich selbst und verwirkliche dich selbst, entfalte dich selbst, dazu brauchst du Momente der Stille, der Sammlung. Und das könnte man, das ist jetzt nun keine Langeweile, aber es liegt doch ziemlich nahe dran. Es gibt nichts zu tun. Das ist eigentlich sehr schön, wo du dann, na, wie soll ich denn eigentlich leben? Oder was tut mir denn gut? Finde ich in mir etwas, was ich am liebsten machen würde? Oder wer bin ich eigentlich? Wo entfalte ich mich so, wie ich angelegt bin? Und dann kommen natürlich auch die Selbstwirksamkeitserfahrungen, die klüpfen ja an dem Selbst. Die mache ich ja nur dann und ich mache sie umso intensiver, je mehr ich das tue, was tatsächlich in mir als stärkstes Bedürfnis da ist. Silke, Soziologin, ich Philosophin. Jan, was bist du? Moderator.
Diese Sinnfrage stellen wir in einer neuen Folge, meine Sinnfrage. Aber genau daran habe ich auch gedacht, die Zen-Meditation, wenn man da sitzt mit offenen Augen. Meine Söhne würden es auf jeden Fall als sehr, sehr langweilig empfinden, wenn ich sie dazu zwingen würde. Und umgekehrt, ganze Philosophie-Traditionen bestehen ja darauf, dass man genau das suchen muss. Auch das mönchische Leben, so wie ich mir das Leben von Hildegard von Bingen zum Beispiel vorstelle, da gab es bestimmt Phasen, die man heute als mega langweilig empfinden würde. Und trotzdem zwingen sie einen dazu, noch tiefer in sich reinzuhören. Ja, das ist die Frage, Albert. Also,
das ist ganz interessant, dass du Zen nennst. Daran habe ich nämlich auch gedacht, weil die sprechen ja immer, die wollen ja gerade ganz bewusst die Leere herstellen. Die gleiche Leere, die dem Langweiligen auf die Nerven geht und die dort Verdruss und Niedergeschlagenheit, Trauer und Kummer auslöst. Der Zen-Buddhist eigentlich sucht er erstmal diese Leere. Aber da ist doch ein ganz großer Unterschied. Er sucht diese Leere, um sich von weltlichen Einflussnahmen zu befreien und ganz im Hier und Jetzt aufzugehen. Also er findet die größte Erfüllung daran, eigentlich im bloßen Lebensvollzug im Hier und Jetzt. Und deshalb unterscheidet sich der Zen-Buddhist, wenn er lebt, überhaupt nicht von jedem normalen Menschen. Man sieht ihm das gar nicht an. Der hat eine Tätigkeit. Aber er ist nicht vereinnahmt von Planungen, von Absichten, von großen Werken, sondern er liebt das Leben im Hier und Jetzt und Liebe und Freude daran zu empfinden, im bloßen Lebensvollzug im Hier und Jetzt, das gerade fehlt dem Langweiligen. Da wird kein Neurotransmitter angestoßen, das ist ja gerade das Problem. Er kriegt keine Motivation, keinen Impuls und vor allen Dingen ist es ein Fehlen jeglicher Lebensfreude. Freude fehlt vollkommen. Er weiß auch gar nicht, woran er Freude finden soll. Das ist ganz anders beim Zen-Buddhist. Der würde sagen, ich gehe auf im Hier und Jetzt und das ist meine Glückseligkeit. Gleichzeitig habe ich meinen Kopf leer gemacht von unnötigen Dingen.
Ja, Sirke, und da sind wir dann auch bei deinem Buch. Langeweile ist politisch, ist der Titel. Und darin beschreibst du ja eben, dass das durchaus eben auch ein großer gesellschaftlicher Unterschied ist. Welche Gruppen sind denn stärker betroffen von Langeweile? Wo ist die Gefahr höher, dass du dich tiefgreifend langweilst und dass dir das Sinnempfinden fehlt? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, wo du dann auch sagst, vielleicht wird sie sogar auch strukturell eingesetzt, die Langeweile.
Ja, sehr gerne. Also ich versuche auch, das, was Albert gesagt hat, aufzugreifen, weil ich glaube, da gibt es irgendwie auch eine schöne Schnittstelle. Also als Soziologin beschäftige ich mich ja damit, wie, ich sage es mal, die Gesellschaft Langeweile auch hervorbringt. Und mein Anliegen war es zu zeigen, dass soziale Ungleichheiten und Langeweile verknüpft ist. Und das hatte auch einen Ausgangspunkt. Also es gibt in der modernen Langeweileforschung im Strang der Philosophie, auf jeden Fall einen auch sehr interessanten Philosophen, Andreas El Pidoro heißt er, der vertritt auch sehr stark diese These, dass Langeweile einen Anstoß zum guten Leben bringen kann und dass Langeweile ein Motor ist, der einen Push gibt, also eben diese Unannehmlichkeit, ich will da nicht sein, so wie bei mir mit der Industriekauffrau-Ausbildung. Und es gibt mir die Energie, da rauszugehen. Er sagt aber auch, es ist ein Motor ohne Lenker. Also es gibt dir die Richtung nicht vor, ne? Also Langeweile sagt dir gar nicht, mache ich jetzt das Handy an oder mache ich Sport? Oder in meinem Fall, ich bin dann noch mal studieren gegangen. Angewandte Literatur und Kulturwissenschaften, das war wirklich, okay, das ist es gar nicht. Ne? Ich schaue jetzt woanders hin. Und was mir dabei aber trotzdem gefehlt hat, ist, diese Idee ist ja schön, so als Theorie und sehr einleuchtend. Und es gibt einen wahren Kern, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht alle Menschen ihr Leben so frei entfalten können. Also Studien zeigen, sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass Armut und Langeweile verknüpft ist. Ne? Also wenn es mir an Geld mangelt oder wenn ich irgendwie feststecke in einem Beruf, den ich als sehr langweilig empfinde, aber ich habe vielleicht der Arbeitsmarkt ist gerade nicht gut, der Bildungsabschluss ist gering, es gibt keinen anderen Job, so dann muss ich da vielleicht bleiben, weil ich mir das gar nicht leisten kann zu gehen. Ne? Also arme Menschen, das sieht man sehr deutlich. Dann alte Menschen, ne, also dieses Thema Rente. Rente ist auch häufig der Eintritt in die Rente, ist ein Moment, wo viele Menschen Langeweile empfinden. Ich finde, das ist sehr eng verknüpft damit, dass wir auch in einer sehr arbeitszentrierten Gesellschaft leben, in der sehr viel Sinnerfüllung über die Arbeit passiert. Ne, das ist dann, wie auch sagen, ein Thema, was häufig, also vielleicht ändert sich das, aber die jetzige Generation der Männer, ne, die auch wenig Auszeiten hatten, sich vielleicht nicht um die Kinder gekümmert haben und plötzlich irgendwie soll man sein Leben anders gestalten und neue Sinnquellen finden. Ne? Das ist schwierig. Ganz krasses Beispiel, finde ich, was das sehr deutlich macht, sind geflüchtete Menschen, die vielleicht gerade noch einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten dürfen, die sich nur einen gewissen Raum frei bewegen können. Ne? Also hier, da nützt das nichts. Also ich meine, auch da kann man vielleicht im Kleinen hier und da was ändern. Ne? Aber ich finde es da auch wichtig, einfach anzuerkennen, dass Menschen unterschiedliche Ressourcen haben und dass das unterschiedlich leicht ist. Und ich meine, ich bin Bildungsaufsteigerin. Dass ich in dieser Ausbildung gelandet bin, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mir nicht genügend Gedanken gemacht habe, irgendwie vorher, sondern damit, dass meine Eltern gar nicht studiert haben und dieser Weg war lang. Und nochmal 20 Jahre zurück hätte ich bestimmt nicht angewandte Literatur und Kulturwissenschaften dann studiert. Vielleicht auch doch, ne? Vielleicht vor 20 Jahren, ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Zeiten oder es gibt Zeiten, in denen hätte ich das als Frau nicht machen können. Oder als Arbeiterkind, wie man so schön sagt.
Also das heißt, du hast das Gefühl, also einerseits klar, jeder ist so ein bisschen seiner Langeweile oder Nicht-Langeweiles Schmied. Man muss auch selber schon schauen, wie man sich rauskämpft aus langweiligen Situationen. Aber andererseits gibt es eben Gruppen, die haben viel weniger Chancen oder da ist es so angelegt, dass man in langweiligen Situationen landet. Und wir als Gesellschaft müssten uns eigentlich anstrengen, da eine Art Gleichheit im Spielfeld herzustellen, dass jeder die Chance hat, ein erträgliches Level an Langeweile nur im Leben zu haben.
Genau, und da ist mir eben wirklich wichtig. Also Langeweile ist keine Banalität. Also so, es wird häufig so getan, ja, ist ja nicht so wichtig, also solange man hier was zu essen und zu trinken und keine Ahnung hat, natürlich ist das noch wichtiger, ne? Also die ganz existenziellen Bedürfnisse. Aber Langeweile, also wirklich, das zeigen die Studien durchweg, Langeweile korreliert mit Einsamkeit, mit Depressionen, mit Essstörungen, mit Süchten, Alkoholsucht, Spielsucht und so weiter, mit geringer Lebenszufriedenheit, mit Unfällen, auch Leute machen riskante Sachen aus Langeweile. Also es ist wirklich, also die Wissenschaft zeigt das ganz deutlich, dass chronische Langeweile ein Problem ist und dass es wichtig ist, hinzugucken und das ernst zu nehmen. Also nicht so, ja, okay, also wenn jetzt hier geflüchtete Menschen Dach über dem Kopf haben, haben wir genug getan. Also ich meine, es geht schon um darum, so gewisse Grundbedürfnisse zu erfüllen, die dazugehören zu einem guten Leben. Und dass es als Gesellschaft wichtig ist, dahin zu streben.
Albert, was sagst du denn da als Philosoph dazu, wie man es schaffen kann, in solchen Situationen, egal ob du jetzt schon philosophisch vorgebildet bist oder eine Ader dafür hast, da vielleicht zu versuchen, wenn man sein Leben als leer, langweilig empfindet, diese Sinndimension, an dieser Sinndimension zu arbeiten, die dann ja letztlich dazu führt, oder Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, die verhindern, dass ich meinen Tag als langweilig empfinde.
Ja, vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Silke gesagt hat, dass mir schoss gleich durch den Kopf Viktor Frankl, der der ja ganz in Nähe, also ich hatte gesagt, also Langeweile ist für mich, hat viel mit Sinnverlust und Bedeutungsverlust zu tun. Und die ganze dritte Wiener Schule, die Viktor Frankl begründet hatte, beruht darauf oder hat als Kernthese die meisten psychischen Erkrankungen, Silke hat ein paar genannt, oder Belastungen oder Schwerstbelastungen, sind darauf zurückzuführen, dass der Mensch seinen Sinn nicht mehr sieht in dem, was er tut, Sinnverlust. Also genau, eigentlich auch die Langeweile. Und er geht da so weit, dass er da nahezu alle psychischen Erkrankungen darauf zurückführt. Das ist seine Kernthese. Muss man nicht teilen, aber da ist viel dran, finde ich. Dann ist interessant, ja, dass das natürlich die Gesellschaft, gibt es so Rahmenbedingungen, die sind entweder positiv oder negativ, und in dass da soziologe Studien herausgefunden haben, dass in bestimmten Schichten, wo man sich nicht so entfalten kann, also sein Selbst nicht in die Welt wirken lassen kann, sodass man auch wirklich tiefe Selbstwirksamkeitserfahrungen deshalb macht, weil man genau das macht, was man eben machen will. Aber viele haben die Möglichkeit nicht dazu. Und dann kommt es eben zu Abstufungen im Sinnerleben. Also dass man eben 80% langweilt man sich auf seinem Job oder 90%. Oder eben, wenn man besser dran ist, nur 10% oder 20%, weil man sich eben verwirklichen könnte. Da hat der Staat die Pflicht, eben, das ist ein altes Desiderat, eben möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Anlagen zu entfalten, um dann wirklich Sinn erleben zu haben und nicht das Gegenteil, Leere zu empfinden, weil sie sich nicht einbringen können, weil sie sich nicht spüren in dem, was sie tun, weil sie dazu auch gar keine Möglichkeiten hatten, weil sie eben, jetzt geht's ums Überleben, und sie konnten sich eben nicht so verwirklichen. Ich habe das in meiner Familie ja eben auch so erlebt. Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Ich war der jüngste Sohn. Ich konnte als einziger studieren. Die anderen hatten die Fähigkeiten genauso wie ich dazu, aber es fehlte an Geld. Und das hat dann ganz andere Lebensentwicklungen nach sich gezogen, wo auch berührt wurde, Probleme mit Sinn erleben. Das hat dazu geführt, weil sie sich eben nicht, der Große vor allen Dingen, mein großer Bruder, so nicht sich selbst leben, ausleben konnte, sich nicht erfahren konnte. Und dann hat er dadurch die Schwierigkeiten gehabt. Aber Jan, jetzt habe ich deine Frage vielleicht etwas aus den Augen.
Nee, das ging schon in die Richtung, was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, da fehlt mir der Sinn, und wie komme ich dann umgebe ich mich beispielsweise, versuche ich mich stärker mit inspirierenden Menschen zu umgeben? Das könnte ja ein Weg sein.
Das ist das Kernthema der antiken praktischen Philosophie. Das ist das Erkenne dich selbst. Schau, wo deine Stärken sind. Silke hat ja gesagt, sie hat ja erstmal was anderes studiert und dann, ach, das war doch nicht das Richtige. Genau. Und ich habe das auch erlebt. Ich war Anwalt, ich war Filmproduzent. Das war nicht sinnleer, sondern ich habe das auch gerne gemacht. Aber es war nicht 100%. Da bin ich jetzt angekommen und da freue ich mich, dass ich das erleben durfte und dass es mir gelungen ist. Aber man muss sie in sich hineinhören. Wo sind die Quellen meiner Lebensfreude? Das muss nicht nur beruflich sein. Also wenn ich beruflich nicht die Möglichkeit habe, und ich hatte sie 25 Jahre ja nicht, weil ich als Philosoph kein Geld verdienen konnte. Deshalb habe ich mich ja entschieden, dann Anwalt zu machen, ein Doppelstudium überhaupt zu beginnen. Dann muss ich mich eben mit anderen Dingen begnügen, aber versuchen, dort noch mich einzubringen oder Teile in mir wiederzufinden. Und dann muss ich schauen, wo denn in meiner anderen Lebensgestaltung, Beruf ist ja nicht alles, nicht Quellen der Freude sind und des Sinnerlebens, und auch der Wirkung hinein. Also beispielsweise Familie, dass man Kinder erzieht, dass man eine gute Partnerschaft baut, dass man Freundschaften aufbaut, pflegt. Denn das Zwischenmenschliche ist die zweite große Säule des glücklichen Lebens. Das eine ist die Sinnerfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich mich entfalten kann, dass ich in die Welt hineinwirke. Und wenn ich an chronischer Langeweile arbeite, fehlt genau das, und das ist ganz schlimm. Die zweite Säule ist eben gute zwischenmenschliche Beziehungen. Dann muss ich die eben aufbauen und Freude daran empfinden. Also ich muss schauen, in mich hinein horchen, sind die Quellen meiner ganz spezifischen individuellen Freude? Ist es Kunst? Ist es Naturerlebnis? Und das muss man pflegen, sein Seelengarten. Diese guten Knospen, die muss man eben sich entfalten lassen, und all das, was... Ich spreche ja gerne vom Seelengarten, was da als Unkraut auch noch wächst, was überhaupt nicht Früchte trägt, dass ich das eben möglichst aus meinem Seelengarten entferne und so mein Leben gestalten in den Möglichkeiten, in die ich hineingeworfen bin. Und da sind wir wieder bei den sozialen Aspekten, die Silke berührt hat. Wo bin ich aufgewachsen? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? In Deutschland geht es uns ja da relativ noch ganz gut. Da haben wir ja noch viele Möglichkeiten. Wir beide haben es geschafft, Silke, aus einer Arbeiterfamilie als erster Akademiker vielleicht uns herauszuarbeiten. Das war nur möglich aufgrund einer bestimmten sozialen Strukturierung. Viele Länder, da hatten die Menschen gar nicht diese Möglichkeit. Und dann müssen sich mit zweitbesten Lösungen zufrieden geben. Aber auch die möglichst im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, das Optimum aus sich zu machen und seine Lebensgestalt und sein Lebensalter so bauen, dass man eben viel Freude hat, viel vielleicht dann Liebe oder Liebe gibt oder für andere da ist. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Vor die sind wir alle gestellt und die zu suchen und dann auch zu realisieren. Auch hier im Westen, gerade Eintritt Rentenalter ist ein ganz typisches Thema, wo ich aufgefordert bin, mir andere Sachen zu suchen als die Arbeit, die ich als sinnvoll und die mich vor schlimmen Erlebnissen chronischer Langeweile mit all den negativen psychischen Folgen, die mich davor bewahren.
Silke, wenn jetzt die Frage an dich als Soziologin, wenn wir jetzt mal davon oder das einfach mal so als die Grundlage sehen, was wir gerade besprochen haben, es gibt strukturelle Voraussetzungen und da gibt es auch Ungleichheiten, da sind wir uns, glaube ich, weitgehend einig. Gibt es nicht aber trotzdem auch noch den Faktor Talent bei unterschiedlichen Menschen? Also der eine ist damit gesegnet, auch in unter schwierigen Grundvoraussetzungen trotzdem noch ein aufregenderes Leben oder eben sich selbst für Zerstreuung zu sorgen, sich selbst zu beschäftigen. Gib jemanden 3-4 Steine und er findet damit ein Spiel und der andere sitzt einfach da und hat nicht diesen Trieb und er hat nicht dieses Talent, sich da auch in langweiligen Grundvoraussetzungen ein gewisses Pläsier, Moment des Pläsiers zu entwickeln. Also, welche Rolle spielt Talent, wenn ich sage, mein Leben ist langweilig oder mein Leben ist aufregend?
Ja, das ist jetzt wieder schon so eine Situation, wo du mich auf dieses Glatteis der individuellen Perspektive leitest, zu der ich als Soziologin gar nicht so viel sagen kann. Das ist nicht meine Kernexpertise, weil ich wirklich eher auf diese gesellschaftlichen Strukturen gucke, ne, die das ermöglichen oder nicht, oder da eben so, ne, eher auf die Privilegien gucke, die jemand hat. Nichtsdestotrotz finde ich das persönlich natürlich super spannend und habe auch über meine Disziplinen heraus über Langeweile gelesen. Und was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall, also ich würde es gar nicht Talent geben, aber so in der psychologischen Langeweileforschung gibt es auf jeden Fall Studien, die zeigen, dass die Neigung zu Langeweile variiert. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die da auch nach sozialer Herkunft und so kontrolliert haben. Ich glaube aber schon, dass die das mitgedacht haben. Also manche Menschen langweilen sich schneller als andere. Und da sind wir dann auch schnell, also Menschen, die ADHS haben, langweilen sich schneller. Also das ist zum Beispiel, das sieht man sehr klar. Und das ist eng verknüpft auch mit dieser Dimension Offenheit, mit dieser Persönlichkeitsdimension. Also manche Menschen sind auch neugieriger und offener und brauchen mehr Input, mehr Stimulation. Menschen, die Extremsport machen, brauchen stärkere Reize, ne? So irgendwie, um sich nicht zu langweilen. Es gibt Menschen, die auch gerne mehr Sicherheit haben und gar nicht so viel Neues die ganze Zeit brauchen und sich trotzdem nicht langweilen, die damit so sehr zufrieden sind, ne? Also diese Dimension gibt es auf jeden Fall. Und ich tue mich aber ein bisschen schwer damit, das Talent zu nennen, weil dann bin ich super schnell. Manche Leute machen das besser und manche Leute machen das schlechter. Und ich glaube, das wird der Sache nicht so ganz gerecht.
Genau, man kann es ja auch so sehen, die einen empfinden diesen Mangel an Inspiration oder so schneller, ne? Während andere in einer Situation vielleicht erstmal ganz zufrieden sind. Die einen finden es langweilig, auf die S-Bahn zu warten und die anderen freuen sich, dass sie mal ein bisschen durchschnaufen können. Und also insofern ist es wahrscheinlich auch ja eine individuelle Schwelle, wo ab der ich sage, jetzt ist mir langweilig oder ich empfinde es jetzt eben erstmal als eine kleine Pause in meinem sonst hektischen Alltag. Insofern ist auch da wieder so, ist die Frage, wie man aufs Leben draufschaut.
Ja, und es ist aber auch eine Frage des Trainings. Also das heißt im Grunde ist es auch oft ein Teufelskreis. Also eben, ne, je öfter ich diese Situation meide, je öfter ich aufs Handy schaue, desto schneller wird mir langweilig. Je mehr Input ich habe, desto mehr Input brauche ich. Ne? Also da zeigen Studien auch wieder, dass zum Beispiel Achtsamkeit etwas ist, ne? Meditation, was also im Grunde ist es die Stelle, ist es das Nichtstun, aber je öfter wir das üben, desto weniger schnell langweilen wir uns. Na, und trotzdem ist natürlich Achtsamkeit oder die Meditation jetzt nicht die Antwort auf, ich langweile mich hier, weiß nicht, ich bin in einem unpassenden Beruf oder so.
Zumal manche Chefs ja auch allergisch reagieren, wenn du dann meditierend vor deinem Notebook sitzt, ja. Jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, du hast ja vorhin angedeutet, dass du eben auch Mutter bist. Wie gehst du denn mit dem Thema Langeweile mit deiner, ist es Sohn, Tochter? Also wie gehst du da mit um oder wie willst du damit umgehen? Wirst du sie auch mal Situationen der Langeweile bewusst aussetzen oder schaust du schon, dass die unterhalten sind?
Das ist ein Thema, worüber ich sehr viel nachdenke und noch zu keinem so richtig befriedigenden Schluss gekommen bin. Ich teile aber sehr gerne meine Gedanken dazu. Also ich bin ja auch keine Pädagogin, ne? Ich bin Soziologin. Und also ich habe ja schon gesagt, also Kinder und vor allem später Jugendliche langweilen sich häufiger als Erwachsene. Man hat da, also der Langeweile-Peak ist in der Jugend, also ich glaube so 16, 17, 18. Das ist natürlich, bevor man irgendwie wirklich autonom ist und aber ne, irgendwie vorher auch so seine Interessen erkunden muss. Und dazu kommt eben noch, dass Kinder was anderes brauchen, also andere Dinge interessant finden als Erwachsene. So. Und ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, sein Kind die ganze Zeit zu bespaßen oder immer den Fernseher anzumachen. Ich persönlich glaube aber auch nicht, dass Medienkonsum der Teufel ist. Sondern ich glaube, also da hilft es mir wirklich auch noch mal raus zu zoomen und wieder darauf zu schauen, ja, wie leben wir hier denn? Also wir haben so eine Idealvorstellung, dass unsere Kinder, also mein Sohn ist 5, ne, dass sich dieses 5-jährige Kind hier irgendwie am besten stundenlang alleine in seinem Zimmer beschäftigt. Er hat keine Geschwister. So. Und da würde ich sagen, ist das Problem wirklich, dass ich als Mutter hier pädagogisch nicht gut genug gearbeitet habe oder der Vater? Ist das Problem, dass mein Kind das einfach nicht schafft? Nee, ich glaube, das Problem ist, dass wir in dieser funktional differenzierten Gesellschaft leben, in denen zwei Menschen, also wir wohnen auch in einer Stadt, in der es keine Großeltern gibt, die wohnen woanders, ne? Und wenn mein Einzelkind alleine in dieser Mietswohnung mit uns wohnt, es gibt keine anderen Kinder in diesem Haus, finde ich es viel verlangt, sich da die ganze Zeit alleine beschäftigen zu können. Und dann gibt es natürlich auch wieder, ne, Kinder, die sehr gerne und sehr gut auch malen, lesen, ne, so, also introvertiertere Kinder, ne? Und es gibt eben Kinder, die gerne, ja, die extrovertierter sind, die gerne irgendwie in Kontakt mit anderen sind. Und ich glaube, also wenn ich dieses Problem der Langeweile, dieses Problem von Mama, mir ist langweilig, tu was, lösen wollte, dann glaube ich, müssten wir anders leben. Ne? Also irgendwie gemeinschaftlicher leben. Es müsste andere Kinder geben. Wenn ich die Tür aufmache und da sind irgendwie 5 andere Kinder, da hat mein Sohn keine Langeweile mehr. Das heißt, ich versuche da irgendwie so einen Mittelweg zu gehen, dass ich so ein Mitgefühl auch und ein Verständnis habe so für unsere Situation, dass es in diesem Konstrukt ganz schwer möglich ist, dass der sich hier die ganze Zeit oder dass der irgendwie schon so weit ist, irgendwie seine Interessen und nicht zu mir kommt und das alles alleine kann. Ich versuche ihn dabei zu unterstützen. Ich versuche, dass es Momente gibt, wo dann einfach mal nichts passiert und ich keine Vorschläge mache. Und ich weiß aber auch, es gibt Momente, da möchte ich, dass er einfach Fernseh guckt und ich möchte meine Ruhe und mal mein Buch lesen.
Klingt wie das echte Leben, so ähnlich ist es auch mit 17- und 18-jährigen Söhnen dann, ja. Albert, wir biegen auf die Schlussgerade ein und jetzt würde mich nochmal deine Gesamtsicht als Philosoph auf das Thema interessieren, wie du es für dich zusammenfassen würdest. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein relativ ähnliches Verständnis hatten, also auch ihr beide in diesen unterschiedlichen Disziplinen. Wie siehst du jetzt abschließend die Rolle der Langeweile für ein gelingendes Leben aus der Sicht der praktischen Philosophie?
Dass es ganz eine wesentliche Aufgabe in dem Leben eines jeden ist, der sich danach sehnt, ein glückliches und erfülltes, erfüllt, da kommt schon wieder, ne? Da muss ich Fülle, brauche ich, da, ein erfülltes Leben zu führen. Die Aufgabe ist, der Langeweile zu entgehen, und zwar auf dem richtigen Weg, indem ich sein Leben als sinnvoll erlebt und es dann so macht, strukturiert und sich entscheidet für ein Leben, in dem er sich spürt und in dem er sagt, das ist das, was ich hier auf Erden erreichen kann. Das erfüllt mich, das tut mir gut, das schafft ständig Freude und verhindert ein dauerhaftes Gefühl von Sinnlosigkeit und Bedeutungslosigkeit. Und das ist deshalb so schwierig, weil ich der Meinung bin, das Leben hat nur einen Sinn in sich selbst. Das heißt, ich glaube nicht an transzendente Sinnerfüllungen. Also wenn man Christ ist oder so. Da glaube ich nicht dran, da bin ich ganz beim Existenzialismus. Man muss sich den Sinn erst schaffen. Und das muss man aus sich selbst raus. Deshalb erkenne dich selbst. Und ich finde, Sokrates hat recht, wenn er einmal sagte, der glücklichste Mensch ist derjenige, der das, was er gelernt hat und am besten kann, gut ausführt. Da haben wir diese Verbindung zu dem, ja, was entfaltet werden will, was in mir angelegt ist, was meine Individualität aushält. Das muss wachsen, wie ein Baum, der möglichst frei, auf freiem Feld, sich nach allen Seiten hin das entfaltet, was in ihm schon als Samen angelegt worden ist. So verstehe ich auch das Leben. Und ja, da muss man eben schauen, wie die Bedingungen sind, was man davon auf die Kette bringt, also was man davon umsetzt. Aber da vor dieser Aufgabe, sein Leben sinnvoll zu gestalten, mit Sinn anzufüllen, also mit einem Sinn, der tiefer geht, nicht etwa Geld oder Besitz anhäufen, sondern der einen auch mental, geistig, seelisch erfüllt. Die Alten sprachen eben vom guten Leben, nicht vom reichen Leben. Insofern ist die Langeweile genau das Gegenbild. Die muss ich versuchen, in meinem Leben zu vermeiden. Warum? Weil ich eben meine Stellung, meinen Stand, meine Lebensform gefunden habe, die mir Freude macht, weil sie mir auch Sinn vermittelt und weil sie in all dem, was ich tue, mich mir selbst zeigt, also wo ich mich fühle, wo ich sage, ja, das bin ich, das ist mein Leben. Insofern ist die Langeweile ein wichtiges Thema, existenziell auch für ein gutes Leben.
Ich möchte da noch kurz hinzufügen und damit nicht die Diskussion wieder neu eröffnen, aber ich finde ja, dass in dem Zusammenhang das Thema Akzeptanz von Langeweile auch nicht unwichtig ist. Also ich würde für mich sagen, ich kann ganz gut akzeptieren, dass es hin und wieder auch mal ein bisschen langweilig ist. Und jetzt, das wäre dann auch meine Abschlussfrage an dich, Silke, ist das auch eine Sichtweise, mit der man muss ja auch irgendwie klarkommen damit, dass es, also sonst wird es ja auch manchmal anstrengend, wenn man immer diesen Anspruch hat, Langeweile muss raus aus meinem Leben.
Ja, also ich glaube, ganz viel Langeweile entsteht eben auch aus dieser Erwartung heraus, das Leben müsste immer spannend sein und aus dieser Lebensrealität, die dann nicht mit dieser Vorstellung zusammenstimmt. Und ich würde auch sagen, also ich stimme Albert in allem zu, aber ich würde sagen, nicht Langeweile meiden, also, sondern dass es schon darum geht, die Langeweile, die da ist, zu sehen und zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, du meintest das Gleiche, Albert, ne? Also dann sind wir wieder bei dieser situativen Langeweile, ne? Also gerade so diese situative Langeweile, glaube ich, kann man ganz gut da lassen und ja, einfach schauen. Und die Momente gehen vorbei und man wird daraus auch nicht immer kreativ und es passiert dann auch nicht immer was Tolles. So, es ist einfach, man langweilt sich und dann langweilt man sich nicht mehr.
Und insofern ist es dann ja auch wieder stoisch, die Themen, die man manchmal einfach nicht verändern kann, dann auch mal hinnehmen, wie sie sind und an dem arbeiten, was man verändern kann. Und das ist dann halt die grundlegende Langeweile, die man, glaube ich, ja, die existenzielle Langeweile, die man versuchen sollte zu meiden oder aus seinem Leben rauszumanagen.
Ja.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an die Silke Ohlmeier, Dr. Silke Ohlmeier. Ich würde gerne auch nochmal dein Buch benennen. Das war eben, oder das nennt sich eben Langeweile ist politisch, ist im Leikamp Verlag erschienen. Große Leseempfehlung. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Ich sage auch herzlichen Dank an dich, Albert, für deine spannende Einordnung zu dem Thema Langeweile. Ja, und Silke, also auch an dich, riesen Dankeschön. Ich fand es sehr interessant. Wir haben es, glaube ich, von verschiedenen Seiten beleuchtet und ich habe nochmal eine ganz neue Sicht auf dieses Thema heute bekommen. Danke euch beiden. An unsere Zuhörer vielen Dank fürs Reinschalten und wir hören uns beim nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com